FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt.
Durchblick. Berichte, Details, Hintergründe. Auf Radio FIPS.
Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Am Mikrofon ist Karin Schaffer und wir haben heute das Thema sexuelle Gewalt und Missbrauch. Und ich habe als Gast im Studio Josefine Barbarik. Sie hat das Buch Nein, lass das geschrieben. Sie ist auch tätig in einem Verein und sie ist als Referentin bei vielen Veranstaltungen tätig und aus Saalach. Frau Barbarik, hallo, ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Schaffer, schön, dass ich heute hier sein darf.
Wir schauen uns erstmal diesen Begriff an. Sexuelle Gewalt, was stellt man sich eigentlich darunter vor, Frau Barbarik?
Also sexuelle Gewalt, vor allen Dingen an Kinder, an Jugendlichen, das ist ja mein Thema, das große Thema, übrigens auch in Deutschland, bedeutet erstmal, dass wir Kinder benutzen, dass wir uns sie zu eigen machen für unsere eigenen sexuellen Bedürfnisse. Und ich kann Ihnen sagen, sexuelle Gewalt, also sexueller Missbrauch, wie es juristisch richtigerweise auch heißt, ist immer und grundsätzlich auch eine Straftat.
Und wir wollen an dieser Stelle besonders auch ein bisschen auf die Politik schauen. Wie wird das eingeschätzt? Wie wird das bewertet? Und was sagt da einfach die Politik dazu?
Also es ist eine sehr komplexe Frage. Wenn wir uns die Zahlen der PKS, das ist polizeiliche Kriminalstatistik, anschauen in den letzten 3 Jahren, da sehen wir eine exorbitante Veränderung in dem Bereich Kinderpornografie. Also das Massenproblem, das Deutschland tatsächlich hat, ist das große Thema Kinderpornografie auf Audio und Video aufgezeichnete extreme Gewalttaten an Kindern, verübt von Erwachsenen für erwachsene Menschen. Und da geht es grundsätzlich immer um schwerste sexuelle Handlungen und Gewalttaten an Kindern. Und wenn wir uns den Bereich vor allen Dingen jetzt mal anschauen, dann ist die Rechtsprechung in Deutschland total lasch. Es gab ja unlängst die Innenministerkonferenz. Alle Innenminister der Länder haben sich für eine Erhöhung des Strafmaßes ausgesprochen im Bereich Besitz und Verbreitung Kinderpornografie. Und die Bundesjustizministerin hat alle einmal abgewatschelt und hat dann quasi die Begründung an die Presse herausgegeben. Wir hätten quasi in diesem Bereich schon ein Strafmaß, das entsprechend hoch wäre, aber bei Gericht halt nicht völlig ausgeschöpft wird.
Und dass es bei Gericht nicht völlig ausgeschöpft werden kann, hat andere Gründe und das muss man auch ein bisschen im Zusammenhang sehen. In welchem, Frau Barbarik?
Naja, schauen Sie, wenn wir heute wissen, dass Kammern total überlastet sind, wir haben allein schon, wenn Sie heute ein Kind haben, bei dem der begründete Verdacht vom sexuellen Missbrauch im Raum steht und Sie stellen heute Strafanzeige, dann müssen Sie mit dem Kind erstmal, naja, wenn es gut läuft, 4 Monate, wenn es ganz schlecht läuft, mehr als ein halbes Jahr auf einen Vernehmungstermin durchs LKA warten. Warum haben wir diese lange Wartezeit? Weil wir nicht genügend Polizeibeamte im Dienst haben, die das bearbeiten können. Also die erste Hürde ist schon, wir haben zu wenig Menschen bei der Polizei. Zudem auch keine Kinderschutzbeauftragten bei der Polizei. Dann geht es weiter ins strafrechtliche Verfahren. Da haben wir dann tatsächlich die Herausforderung, dass wir nicht genügend Staatsanwälte und Richter haben, dass Richter heute in Fließbandverfahren solche Verhandlungen bei den Kammern durchführen müssen. Dann wundert es die Menschen irgendwie, dass das Strafmaß häufig zu nieder angesetzt wird, weil natürlich auch die Erfahrungswerte mit solchen extremen Fällen fehlen. Sie müssen sich vorstellen, dieser Bereich, gerade der Bereich digitale Kriminalität, worunter auch Kinderpornografie fällt, das ist ein Bereich, der auch für viele Familienrichter und Richterinnen eine totale Herausforderung darstellt. Wie bewerten wir denn jetzt tatsächlich diese Straftaten, gerade im Bereich Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie? Und wenn Richterinnen und Richter übrigens bei Gerichten nicht die mögliche Ruhe haben und Zeit haben, um diese Verfahren auch wirklich von Anfang an in Ruhe einmal durchzuarbeiten, dann wird es natürlich am Ende schwierig. Und dann haben wir auch nicht das Strafmaß, was es unter Umständen anzustreben gilt und was wir durchaus vielleicht auch haben. Ich erinnere gerade an die Äußerung der Bundesjustizministerin. Wir haben schon ein hohes Strafmaß. Es wird nur nicht ausgeschöpft. Das hätten wir durchaus, sicherlich. Aber wir haben eben nicht die Kapazitäten an den Kammern bei Gericht.
Kinderpornografie ist im Netz leicht verfügbar. Früher wurde es als Posing eingestuft und es findet sich auch selbst hergestelltes Material unter den Angeboten. Und auch teilweise Fünftklässler haben kinderpornografisches Material auf ihren Handys. Was meinen Sie dazu, Frau Barbarik?
Also Frau Schaffer, ich möchte ganz kurz nochmal auf den Punkt gerade, den Sie angesprochen haben, eingehen. Also Kinderpornografie, auch wenn die Menschen das nicht so gerne hören, erstmal müssen wir uns bewusst machen, dass hinter jedem kinderpornografischen Material eine reale, extreme Gewalttat an Kindern steht. Die Kinder, wenn sie sich so einen Film mal anschauen würden, dann würden sie hören, wie die Kinder weinen und schreien, wie die sich winden, wie die festgehalten werden, damit eben am Ende des Tages tatsächlich der Geschlechtsverkehr mit den Kindern vollzogen werden kann. Also wir reden hier über extremste Gewalttaten und Gewaltanwendung an Kindern. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dieses Bewusstsein über die reale Tat hinter den Dateien oder hinter den Bildern, hinter diesem Material in der Gesellschaft nicht wirklich da ist, weshalb sie heute in vielen Schulen, gerade auch schon bei Fünftklässlern, unter Umständen kinderpornografisches Material auf den Handys finden. Dieses Bewusstsein muss einfach auch geschärft werden und gestärkt werden, dass das schon eine Straftat ist. Der Besitz dieses Materials ist schon eine Straftat und die Verbreitung das natürlich genauso. Und da gehört das Aufklärung her, dass wir Menschen, auch kleine Menschen, schon Kinder und Jugendliche darüber aufklären, dass es eben eine Straftat ist. Und das nächste ist eben auch, dass wir aufhören müssen, auch von der Politik aus, von der Gesellschaft, diese Themen zu bagatellisieren, indem wir ihnen schon durch die Sprache eigentlich die Bedeutung und die Schwere nehmen. Kinderpornografisches Material, ja, was ist es denn? Es ist sicher nicht von Kindern gemacht worden, um die eigene Sexualität zu befriedigen. Das ist Schwachsinn. Kinderpornografisches Material wird nur für die Befriedigung und ausschließlich für die Befriedigung von Erwachsenen hergestellt. Und zwar durch Erwachsene. Und das leider, muss man sagen, sehr zum Nachteil der Kinder. Und das ist noch sehr gelinde ausgedrückt. Diese Kinder, die werden wirklich auf brutalste Art und Weise misshandelt.
Schauen wir uns jetzt den Täter an, das sind Erwachsene, aber wir kommen später auch noch auf die etwas Jüngeren zu sprechen. Welche Ursachen können Sie nennen, die einfach den Tätern bewegt, den Täter zum Täter werden lässt?
Also Täter grundsätzlich gibt es in jeder Gesellschaftsschicht. Da gibt es keinen Tätertyp, wo man sagen kann, das ist jetzt tatsächlich ein Sexual- oder könnte ein Sexualstraftäter sein oder das ist ein übergriffiger Täter oder eine Täterin. Das gibt ja auch Frauen, zwar nur ein ganz kleiner Prozentanteil. Grundsätzlich gerade im kinderpornografischen Bereich, muss ich sagen, ist es wahrscheinlich die Anonymität auch, ja, dass man nicht erwischt wird, dass man sich da sehr sicher fühlt. Und dann gerade gehe ich nochmal auf den Punkt von gerade eben ein. Es ist natürlich auch nicht die Wahrnehmung darüber, was habe ich denn gemacht? Ich habe mir doch nur ein Bild angeguckt, ich habe mir doch nur einen Film angeschaut. Weil die Leute völlig ausblenden, dass tatsächlich eine Straftat dahinter steht. Das ist das Nächste. Die Verbindung vielleicht nicht wirklich auf dem Schirm hat. Und das Nächste, was ich vielleicht hier noch an der Stelle einfügen möchte, ist, man weiß heute, dass Sexualstraftäter in Bezugnahme auf Gewalttaten an Kinder und Jugendlichen häufig eben nicht pädophil sind, weil viele Leute ja immer sagen, ja, das sind Pädophile. Nein, das stimmt nicht. Nur 25% der Täter sind in etwa pädophil veranlagt und der Rest hat eben andere Störungen und andere Motive. Und wenn ich das jetzt mal so sagen darf, es ist leider einfach eine Realität. Häufig ist ein Motiv eben die Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit eines Kindes, eines nicht wehrhaften Menschen, den ich jetzt für meine Bedürfnisse einfach nehmen kann, brauchen kann, missbrauchen kann. So traurig wie es ist, aber das ist leider so.
Wie und wo kann man Abhilfe schaffen und was kann man überhaupt tun, um diesen Missständen zu begegnen?
Wahrscheinlich ist eine gute Frage, ist auch eine sehr komplexe Frage, denn wenn man tatsächlich versucht, Kinder in diesem Bereich zu schützen, dann spielen da ganz viele Punkte mit rein. Zum einen das Thema Prävention. Prävention gehört eigentlich mittlerweile in jede Kindertageseinrichtung, denn wir wissen, der gefährlichste Ort für ein Kind ist das eigene Zuhause. Wir wissen, dass über 80% dieser Gewalt, sexueller Missbrauch an Kinder und Jugendlichen im engsten sozialen und familiären Umfeld stattfindet. Das heißt, eigentlich müssten wir die Kinder dort schützen, wo sie außerhalb des familiären oder sozialen Umfelds sich befinden. In Schulen, in Kindergärten, in Kindertageseinrichtungen und dort eben über eine gelungene Sexualpädagogik, die nicht übergriffig ist, sondern zielführend eben auch auf das Thema Abgrenzung eingeht, dort müssten wir versuchen, die Kinder abzuholen und aufzuklären, dass sie erstmal begreifen, okay, also mein Körper gehört mir und da darf erstmal gar niemand ran und wenn das jemand tut, dann darf ich das auch sagen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch investieren müssen. Die Politik muss Geld in die Hand nehmen. Es kann nicht sein, dass der unabhängig Beauftragte vom Bundesland zu Bundesland tingelt und dort eben seine Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt vorstellt. Und am Ende des Tages scheitert es daran, weil wir einfach nicht genügend Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen haben. Also ich will es mal so sagen, allein in Baden-Württemberg fehlen aktuell mehr als 15.000 Lehrerinnen und Lehrer. Bei uns melden sich Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, die darüber berichten, dass Schulleitungen kommen. Und diese blauen Mappen, die es in Verbindung mit dieser Initiative gibt, quasi den Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter auf den Tisch knallen und sagen, ja, arbeitet mal ein Schutzkonzept aus. Das ist natürlich nicht zielführend. Ein Schutzkonzept gehört zu dem Leitbild der jeweiligen Einrichtung, der jeweiligen Schule. Und hier muss tatsächlich die Schulleitung in Verbindung mit dem Lehrerkollegium, in Verbindung mit der Schulsozialarbeit gemeinsam ein Schutzkonzept erarbeiten. Und das wünschte ich mir tatsächlich für jede Einrichtung, wo Kinder regelmäßig dauerhaft betreut werden.
Schauen wir uns die Sexualpädagogik noch ein bisschen an. Was verstehen Sie unter gelungener oder einer guten Sozialpädagogik?
Also in meinen Seminaren sage ich, also mein Leitsatz eigentlich zu dem Thema Prävention. Es geht mir eigentlich grundsätzlich erstmal um das Thema Prävention. Prävention ist eine Frage der eigenen inneren Haltung zum großen Thema Sexualität. Wenn ich selbst nicht aufgeschlossen bin und keinen natürlichen Umgang damit habe, dann kann ich auch kleine Menschen nicht natürlich aufklären und dort eben auch Prävention anbieten. Das ist auch kein Problem, wenn es Menschen gibt, die sich das nicht zutrauen. Dann finde ich sehr verantwortungsvoll, wenn die sagen, das liegt mir nicht, das kann ich nicht. Aber ich überlasse es jemand, der es tatsächlich kann. Und diese Menschen brauchen wir, genau da, wo ich es gerade schon angesprochen habe, nämlich in den Kindertageseinrichtungen. Und gelungene Sexualpädagogik sieht für mich eigentlich einen wichtigen Baustein vor. Und an den arbeitet man sich tatsächlich heran. Zum einen natürlich, dass wir über den Körper sprechen dürfen, und zwar in der gesamten Fülle auch. Wir haben eben nicht nur Augen, Ohren und Hände und Arme, sondern wir haben tatsächlich auch Geschlechtsorgane. Und wir müssen uns erlauben und auch Kindern erlauben, darüber offen auf eine ganz natürliche Art und Weise sprechen zu können. Denn darüber haben Kinder tatsächlich auch die Möglichkeit, erfahren zu dürfen, okay, das bin ich und all das macht mich aus. Und im Übrigen habe ich auch intime Stellen, die sind nochmal ein bisschen wichtiger auch, wie der Rest an meinem Körper. Aber erstmal darf mich niemand unangefragt anfassen und zweitens mal schon gar nicht an meinen intimen Stellen. Und wenn wir Kindern die Möglichkeit geben, das erlernen zu dürfen, dann haben wir was ganz Tolles geschaffen, denn dann verstehen Kinder, okay, das ist mein Körper. Und ich entscheide darüber. So, und jetzt kommt das Nächste in Bezugnahme auf Abgrenzung, dieser wichtige Baustein, dass wir eben diese Abgrenzung nicht nur für uns lernen und wahrnehmen, sondern dass wir auch lernen, diese Abgrenzung bei anderen Kindern zu akzeptieren. Also ein Nein ist nicht nur für uns von absoluter Bedeutung, sondern dieses Nein ist ebenso auf der anderen Seite zu 100% zu akzeptieren. Ich möchte vielleicht abschließend noch eine wichtige Zahl hier reinwerfen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen können, warum ich mich so für dieses Thema einsetze. Ein Fünftel aller angezeigten Fälle bei der Polizei, aller registrierten Fälle zum Thema sexueller Missbrauch an Kindern. Das sind Täter und Täterinnen im Alter von 14 bis 18 Jahren. Und vielleicht noch eine, ja in dem Fall sogar noch wichtigere Zahl, 8-9% der Fälle, der registrierten Fälle im Hellfeld, das sind ja nur die Fälle, die angezeigt werden, sind unter 14 Jahren. Das heißt, wir haben hier mit Tätern und Täterinnen zu tun, die sind selbst noch Kinder. Und wenn Sie mich fragen, wahrscheinlich, weil sie nie gelernt haben, eben diesen wichtigen Baustein dieser Abgrenzung zu lernen. Wir nehmen uns, was wir wollen. Wir machen, was wir wollen, weil uns niemand irgendwie ausgebremst hat und es uns sinnhaft erklärt hat.
Frau Barbarik, kommen wir einfach nochmal auf die Situation in den Schulen zu sprechen. Wir hatten das, um die Sendung ein bisschen zusammenzufassen, im ersten Teil der Sendung darüber gesprochen, wo denn diese Übergriffe stattfinden, nämlich immer in privaten und persönlichen Bereichen, und dass die Schule oder eben auch der Kindergarten eher ein Ort ist, an dem man fast schon ein bisschen andere Bedingungen vorfindet und natürlich auch anderes Personal. Wie sieht die personelle Situation an Schulen und Kitas aus? Was können Sie den Hörern dazu sagen?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die Sie hier stellen. Übrigens habe ich hier auch regelmäßig mit dem Herrn Poreski, Landtagsabgeordneter der Grünen, zu tun. Die Situation ist einfach katastrophal. Also wenn wir wissen, dass allein im Land Baden-Württemberg mehr als 15.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen, dann wird es für mich einfach persönlich bedenklich. Dann brauchen wir uns auch nicht, also unsere Kultusministerin, Ende 2017, Anfang 2018, über eine große Pressekonferenz eben zu dem großen Thema Initiative Schule gegen sexuelle Gewalt äußern und den Eindruck erwecken bei all diesen Menschen in Baden-Württemberg, jetzt tun wir was dafür. Wir sind jetzt mit dabei. Wir sagen dem Thema sexuelle Gewalt am Kind jetzt den Kampf an. Wo sind die Soldaten? Kinderschutz, wissen Sie, Frau Schaffer, Kinderschutz oder Prävention auch. Prävention ist dafür gedacht, damit wir Gewalttaten erst gar nicht entstehen lassen. Und Prävention ist Kinderschutz. Und das sage ich regelmäßig Landtagsabgeordneten, ich sage es den entsprechenden Kommunen, wo auch immer ich sitze und das Thema tatsächlich vortrage. Kinderschutz kostet nun mal Geld.
Frau Barbarik, Sie haben den Verein mit dem Titel »Nein, lass das« gegründet, der sich speziell der Prävention und einzelnen Schulungen und Möglichkeiten verschrieben hat. Welche Möglichkeiten bieten Sie da für Schulen an und wie sieht es da mit den Angeboten aus?
Also Gott sei Dank haben wir ja noch sehr engagierte Menschen, auch wenn wir diesen personellen Notstand haben in den Schulen, auch in den Kitas, muss man ja wirklich so sagen. Und trotzdem, das darf man hier vielleicht auch nochmal erwähnen, haben wir wirklich sehr, sehr engagierte Menschen dort, die das Thema tatsächlich neben all der anderen Herausforderungen doch als wichtiges Thema auch mittragen wollen. Und die melden sich dann tatsächlich auch bei mir oder die entsprechenden Städte melden sich und buchen dann quasi entsprechende Fortbildung auch. Das große Thema allerdings ist, alleine werden wir es nicht schaffen über die Einrichtungen. Ja, es ist gut, dass die Einrichtungen sich darüber Gedanken machen und dass sie als wertvolle Begleiter und Fachkraft am Kind dieses Thema auch wirklich auf der Agenda haben. Aber ohne die Eltern schaffen wir es nicht. Also Prävention ist gleichermaßen auch ein gemeinschaftliches Projekt. Deswegen ist meine Empfehlung tatsächlich grundsätzlich für die Schulen und auch für die Kindergärten eine Infoveranstaltung für die Eltern anzubieten, wo man tatsächlich dann auch das eigene Leitbild vorstellt. Für was stehen wir zukünftig? Welche Themen werden uns wichtig sein? Wo werden wir regelmäßig auch Fortbildung machen? Und wo werden sich die Themen tatsächlich auch in den Einrichtungen wiederfinden? Und da gehört eben das Thema Gewaltprävention dazu, explizit eben auch das Thema Prävention gegen sexuelle Gewalt am Kind. Und wenn man den Eltern die Möglichkeit gibt, hier über eine Infoveranstaltung sich tatsächlich die Inhalte auch anzuhören oder auch die Möglichkeit gibt zu sagen, Mensch, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, dann schmeißt sie hier mit rein, lasst uns gemeinsam ein Projekt daraus machen, dann hat man alle im Boot, die wichtig sind am Ende des Tages und auch wichtig sind, um das Kind, also das Einzelne, zu schützen. Die Eltern fühlen sich nicht abgestellt. Und da entsteht dann auch nicht das Gefühl, mein Kind wird jetzt künstlich sexualisiert in der Einrichtung. Das ist ja eine Angst auch, zu Recht. Sondern sie verstehen, dass es als gemeinsames Projekt jetzt ein wichtiges Projekt ist, um Kinder zu schützen. Und das ist dann für die Einrichtung, sage ich mal, für all diese vielen Menschen, die da sehr engagiert mit umgehen, mit diesem Thema tatsächlich auch oder an dieses Thema auch herangehen, ein leichter Schritt, sage ich mal, um dann auch im späteren Verlauf diese Fortbildung umzusetzen mit den jeweiligen pädagogischen Fachkräften oder mit den Lehrern und Lehrerinnen und da auch immer wieder nachzusetzen, weil ich will ganz ehrlich sein, Frau Schaffer, mit einmal ist es auch nicht getan. Wir haben Zugänge, personelle Zugänge, wir haben personelle Abgänge. Also auch hier muss es als Projekt gesehen werden. Das heißt, wir schulen nicht nur einmal drüber und damit war es das, sondern wir müssen uns überlegen, ob wir jedes Jahr nicht tatsächlich sogar eine Auffrischung machen.
Frau Barbarik, kommen wir zu weiteren Quellen der Information, nämlich den Büchern. Sie haben bereits Ihr zweites Buch geschrieben, in diesem Sommer ist es herausgekommen. Bitte können Sie den Hörern kurz noch etwas zu diesen beiden Büchern sagen, mit welchem Titel, worum es geht und an welche Zielgruppe diese gerichtet sind.
Ja, also mein erstes Buch haben Sie ja schon kennengelernt. Das war 2017, ist das veröffentlicht worden. Das heißt, Nein, lass das, der kleine Protagonist, Kraft, der so in seinem kleinen Kinderkrippenalltag quasi die Welt so erkundet und mit seiner Mama da zusammenlebt. Und da geht es eigentlich darum, dass wir die Kleinsten schon, das Buch ist geeignet für Kinder, ich sag mal ab 2 Jahren bis 6, tatsächlich auch schon ein bisschen einladen, über Körperlichkeit zu sprechen. Übrigens auch schon über Abgrenzung. Gibt es auch eine kleine Übung drin. Nein, lass das. Ja, wo Kinder tatsächlich auch mal das Nein so rausschreien dürfen. Und das zweite Buch, das heißt Franz und Marie und die Körperpolizei. Es ist dann schon für Kinder ab 6 Jahren geeignet, bis zum 12. Lebensjahr. Es ist quasi sozusagen die Fortführung zum ersten Buch. Es geht um ein Geschwisterpaar, denn ich muss an der Stelle vielleicht noch kurz reinschmeißen, dass sexuelle Gewalt tatsächlich häufig auch unter Geschwisterkindern stattfindet. Übergriffigkeiten, sexuelle Übergriffigkeiten. Und im Übrigen auch viele Eltern gefragt haben, gibt es denn mal ein Buch auch für Geschwisterkinder? Das wird es auf jeden Fall dann sein. Franz und Marie und die Körperpolizei. Und da gehen wir tatsächlich auch nochmal ein bisschen direkter auf das Thema Körperlichkeiten ein. Ich darf vielleicht noch erwähnen, dass der Herr Becker, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, die ständige Kindervertretung, hierfür das persönliche Vorwort geschrieben hat. Und ich freue mich jetzt einfach, wenn das Buch dann tatsächlich draußen ist, um auch den älteren Kindern die Möglichkeit zu geben oder Eltern mit älteren Kindern oder auch den Einrichtungen. Mittlerweile wird ja Nein, lass das auch durch viele Einrichtungen bestellt, Schulen, Kindergärten, dass die eben auch was haben, womit sie dann tatsächlich entsprechend aufbauen können.
Frau Barbarik, besonders in der Corona-Zeit kam die Frage auf, wo bringt man die Kinder hin und wo kann man sie unterbringen, dass sie doch ein bisschen geschützt sind. Welche Überlegungen spielen hierbei eine Rolle und wie kann man diese Unsicherheiten einigermaßen bewältigen?
Also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, Hysterie ist völlig falsch und das ist auch das, was ich immer versuche, ganz extrem herauszunehmen, egal ob ich mit Eltern, mit pädagogischen Fachkräften, mit Lehrerinnen und Lehrern zu tun habe. Ich versuche immer, diese Hysterie da rauszunehmen, sondern einfach nur eine gesunde Achtsamkeit aufzubauen. Und es ist schon gut, dass Sie es ansprechen, denn genau wo gebe ich meine Kinder jetzt in dieser Not hin? Ich empfehle immer, guckt euch die Leute wirklich sehr genau an. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwie selbst zu tun, dann betreut eure Kinder selbst, wenn die Möglichkeiten nicht gegeben sind, dann versucht tatsächlich unter einem privaten Netzwerk, ein kleines privates Netzwerk aufzubauen, unter Menschen, denen ich persönlich oder denen man wirklich auch gut vertrauen kann. Am Ende des Tages muss ich Ihnen sagen, Vertrauen ist mal gut, aber Vorsorge ist besser. Also es ist leider eine blöde Situation jetzt, die sicherlich viele Menschen dazu bringt, die Kinder dort unterzubringen, wo sie es vielleicht sonst auch nie getan hätten. Aber vielleicht gut, achtet auf eure Kinder. Versucht abends nochmal wirklich einen ruhigen Moment am Ende des Tages mit einzubauen, wo ich nochmal ins Gespräch komme mit dem Kind. Grundsätzlich sage ich das übrigens über eine Geschichte, die ich vorlese oder erzähle, dass man im Austausch bleibt miteinander, um einfach auch Symptome frühzeitig, Signale, Hinweise frühzeitig auch wahrnehmen zu können und darauf auch reagieren zu können. Wissen Sie, ich bin immer der Meinung, wenn der Kontakt zum Kind abbricht, dann ist einfach auch die Mauer da. Und dann ist natürlich sehr viel mehr Raum auch für mögliche Täter und Täterinnen, dort eben diesen Missbrauch sehr weit auszuführen, über einen längeren Zeitraum auch. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, mit meinem Kind im Gespräch zu bleiben und das nicht abreißen zu lassen, dann bin ich der Meinung, dass Kinder sich schon auch mitteilen und über Dinge reden, die sich doof und blöd anfühlen. Und da bin ich wieder bei der Prävention, da sind natürlich auch Eltern gefragt, redet mit euren Kindern über positive Gefühle, über negative Gefühle, über Geheimnisse auch. Es gibt gute Geheimnisse und nicht so gute Geheimnisse und über die nicht guten Geheimnisse, da darf man auch wirklich drüber sprechen. Und wenn wir dieses Bewusstsein auch unseren Kindern mitgeben, dann bin ich davon überzeugt, dass Kinder sich auch frühzeitig mitteilen.
Wir haben dieses Thema sexuelle Gewalt und Missbrauch heute von einer anderen Warte aus angeschaut als in der letzten Sendung vor 3 Jahren, 2017. Heute hatten wir den Schwerpunkt Kinderpornografie. Wir haben kurz über Ihr neues Buch gesprochen und dass Abgrenzung sehr wichtig ist und natürlich auch Achtsamkeit. Das sind so die Schlüsselbegriffe und Schlüsselwerte, wie man diesem Problem und auch diesen Missständen begegnen kann. Ja, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Frau Barbarik, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Interview.
Frau Schaffer, ich danke Ihnen auch recht herzlich und ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön.
Das nehme ich natürlich. Frau Babrig, ich nehme Sie beim Wort. Also das hören wir sehr gerne. Und wenn auch Sie ein Thema haben, das hier in die Sendung passt, bitte schreiben Sie mir an durchblick@radiofips.de eine Mail und dann ist Ihr Thema das nächste Mal mit dabei. Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, bitte informieren Sie sich unter www.radiofips.de und der Homepage der Sendung Durchblick, wann diese wiederholt wird. Am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit.